Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Tanja Lieske. Willkommen zur Sendung. Heute gibt es zwei Titel, in denen ferne Länder, das Reisen und die Komplikationen der Liebe eine Rolle spielen. Benzin, so heißt der neue Roman des Kölner Schriftstellers Gunther Geltinger. Dazu später mehr. Zunächst aber blicken wir mit der jungen Autorin Elisa Schur du Sapin nach Südkorea. Elisa Schur du Sapin, sie ist die Tochter eines Franzosen und einer Südkoreanerin. 1992 ist sie geboren, in der Schweiz aufgewachsen und sie hat am Literaturinstitut in Biel studiert. Ihr Debüt, Hiver à Sokcho, ist schon vor 3 Jahren bei Edition Zoé in Genf erschienen und wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem renommierten Robert-Walser-Preis. Jetzt ist der Roman um einen französischen Comiczeichner, der im südkoreanischen Sokcho eine junge Einheimische kennenlernt, ins Deutsche übertragen worden. Unser Rezensent Samuel Hamen ist durchaus angetan von diesem schmalen Erstlingswerk.
Als spiele er die Hauptrolle in einem Nouvelle Vague-Streifen von Jean-Luc Godard. So steht er da, der Held des Romans, verloren, im Wollmantel, am Empfang einer Herberge im südkoreanischen Sokcho.
Mit gelangweilter Miene fragte er auf Englisch, ob er ein paar Tage bleiben könne, bis er etwas anderes finde. Ich hielt ihm ein Formular hin. Er gab mir seinen Reisepass, damit ich alles selbst ausfüllte. Jan Caron, 1968, aus Granville. Ein Franzose. Auf dem Foto wirkte er jünger, das Gesicht weniger eingefallen. Ich bot ihm meinen Stift zum Unterschreiben an. Er zog aus seinem Mantel einen Füllfederhalter.
Der Zeichner und Illustrator Caron ist nach Sokcho gekommen, um sich für seinen nächsten Comic inspirieren zu lassen. Der Griff zur eigenen Feder mag die Protagonistin in dieser Anfangsszene irritieren, an die Schrullen des stillen Künstlers aber wird sie sich schnell gewöhnen. Auf etwas weniger als 150 Seiten lässt Du Sapin den Franzosen und die Südkoreanerin mal begierig, mal unentschieden, mal schüchtern, mal konfrontativ aneinander geraten. Die Erzählerin arbeitet in der heruntergewirtschafteten Herberge, in der Caron für unbestimmte Zeit absteigen will, ist Rezeptionistin, Putzkraft und Köchin zugleich. Der Winter in dieser Gegend, nahe an der Grenze zu Nordkorea, ist klirrend kalt, die Küstenlandschaft karg, die Atmosphäre in der Stadt auf ein archaisches Glimmen herabgedimmt.
Der Schnee klatschte in Massen vom Himmel, feucht und schwer von einem Wärmeeinbruch. Er ließ die Bambusstängel sich biegen. Ein Tag ohne Wind. Caron ging in meinen Fußstapfen, ich hatte ihm Parks Schneeschuhe geborgt. Oft blieb er stehen, zog die Handschuhe aus, berührte einen Baumstamm, die Eisschicht an einem Felsen oder stand einfach da und lauschte, bevor er den Handschuh wieder anzog und immer langsamer hinter mir den Hang hinaufkam.
Sokcho bietet ein perfektes Szenario für den trübsinnigen Caron, der sich abends in sein spartanisch eingerichtetes Zimmer zurückzieht und Tuschezeichnungen anfertigt. Ebenso werden wir Leser und Leserinnen von Du Sapins stimmungsvoller Sprache affiziert, die Andreas Jandl aus dem Französischen übersetzt hat. Ihre kalten, klaren Sätze wirken, als wären sie durch ein Filterungsverfahren gegangen. Das Nebensächliche und Willkürliche, das jedem Augenblick eigen ist, ist beseitigt. Am Ende bleibt nichts als der Effekt einer klammen, zähen Wirklichkeit, durch die sich beide Figuren kämpfen. Ganz in der Nähe der Herberge wohnt die Mutter der Erzählerin zurückgezogen. Sie bedrängt ihre Tochter immer wieder mit Ratschlägen und Mahnungen.
In der Küche machte meine Mutter sich daran, den Fugu auszunehmen, während ich Lauch in die Rinderbrühe warf und blind vom aufsteigenden Dampf den Teok in Stücke schnitt. Ich kaufe mir bald Kontaktlinsen. Du siehst doch gut aus mit der Brille. Vor kurzem wolltest du noch eine Schönheits-OP. Das habe ich nie gesagt. Jedenfalls brauche ich deine Meinung nicht. Meine Mutter verzog das Gesicht. Sie reichte mir einen Tintenfisch zum Zerstampfen.
Die Arbeitsteilung, die Du Sapin inszeniert, ist klar festgelegt. Er, der Mann, zeichnet mit Tusche. Sie, die Frau, zerhackt Tintenfische. Er widmet sich der Kunst, sie sich der Küche. Die 1992 geborene Schriftstellerin setzt sich in Ein Winter in Sokcho kritisch mit den Rollenerwartungen auseinander, die an ihre Protagonistin herangetragen werden. Als Tochter soll sie im Sinne familiärer Traditionen leben. Neben der loyalen Nähe zu ihrer Mutter gehört dazu auch, Yoon Oh zu heiraten, der als Model in Seoul arbeiten möchte. Als junge Frau soll sie sich wiederum eine Büroarbeit in der Hauptstadt suchen, um dem krassen südkoreanischen Arbeitsethos gerecht zu werden. Diese mütterlichen Belehrungen hinterlassen bei der Tochter Spuren. Eine Essstörung bricht sich immer stärker Bahn. Das Buch gerät aber an keiner Stelle zur analytischen Studie, die mit ästhetischen Mitteln soziologische Pointen setzen möchte. Dafür ist Du Sapin, die am Schweizer Literaturinstitut in Biel studiert hat, zu sehr ihrem literarischen Sujet und dessen sprachlicher Gestaltung verpflichtet. Ihrer zweiten Hauptfigur lässt die Autorin indes weniger kritische Fürsorge zukommen. Dessen Rumgebrüte und Schweigen mögen der hingetuschten Stimmung ungemein zugutekommen. Zugleich rührt die Autorin nicht am Klischee. Der genialische Künstler bleibt der genialische Künstler. Seit Jahrhunderten herrscht dieses Rollenbild des immer männlichen, immer weltschmerzenden Genies vor, das aus großem Leid große Werke schafft. Auch wenn Du Sapin mit ihrem Erstling beweist, wie wenig dieser steife Stereotyp der Realität entspricht, bleibt das kulturhistorische Konstrukt innerhalb ihrer Geschichte doch unangetastet.
An diesem Abend spähte ich wieder durch den Türspalt in sein Zimmer. Wenn er so gebeugt am Tisch saß, wirkte er älter. Hatte das Porträt einer Frau gekritzelt, die Brüste nackt, die Füße halb verdeckt unter der Rundung einer Pobacke. Sie räkelte sich auf einem Futon. Er zeichnete einen Parkettboden, Details des Futonbetts, als wollte er ihr nicht zu nahe kommen, doch verlangte ihr gesichtsloser Körper nach Leben. Nachdem er die Umgebung mit dem Bleistift fertig gezeichnet hatte, nahm er die Tusche, um ihr Augen zu geben. Die Frau setzte sich auf, ganz gerade.
Diese Sehnsucht nach einem anderen Körper, nach einem geweiteten Leben, das einem vielleicht nur die Kunst geben kann, artikuliert der Roman durchgängig. Aus diesem Versprechen zieht auch die Zweierbeziehung ihre Kraft. Einerseits ist Du Sapins Imagination zärtlich genug, um deren Verwehungen nachzuspüren. Andererseits ist die Autorin zu verschlagen, um ihr südkoreanisches Schneekugelmärchen allzu einfach enden zu lassen. Im Winter von Sokcho schmelzen keine Herzen. Aber mit dem fabelhaft orchestrierten Schluss stellt Elisa Chua Du Sapin ein letztes Mal unter Beweis, wie geschickt sie Zwielicht, Klarheit und allzu menschliche Sehnsüchte in eine Erzählung zu bannen weiß. Ihr zweiter Roman, Les Billes du Patschenko, liegt seit August diesen Jahres auf Französisch vor. Die deutsche Leserschaft kann nur hoffen, dass eine Übersetzung möglichst schnell folgen wird.
Das meint unser Rezensent Samuel Hamen. Ein Winter in Sokcho wurde aus dem Französischen übersetzt von Andreas Jandl, erschienen bei Blumenbar im Aufbau Verlag, 144 Seiten, 18 Euro. Und damit nach Afrika. Benzin, so heißt der dritte Roman des 1974 in Erlenbach am Main geborenen Autors Gunther Geltinger. Er lebt in Köln. Benzin ist ein komplex angelegtes Erzählprojekt über die Afrika-Reise eines schwulen Paares. Es ist ein autofiktionaler Roman, womit Geltinger an sein Debüt anknüpft, an den Adoleszenzroman Mensch Engel von 2008. Benzin, das ist für diesen Roman auch mehr als der Treibstoff, den zwei verliebte Männer brauchen, um durch Afrika zu reisen. Unsere Rezensentin Bettina Hesse hat einige der Metaphern gedeutet und sie hat mit dem Autor Gunther Geltinger gesprochen.
Als Roadtrip wird er beworben, doch Gunther Geltingers Roman Benzin ist viel mehr als das. Es ist eine Reise. Die Reise lebt von Zufällen, stößt auf Unvorhergesehenes und Irrwege und nicht selten erfordert sie eine Auseinandersetzung mit der eigenen Person. Genau das trifft auf die beiden Reisenden Vince und Alexander zu. Das Paar in den Mitvierzigern bricht nach Südafrika auf, auch mit der Hoffnung, ihre langjährige Beziehung wieder zu kitten. Und gleich zu Anfang passiert es. Sie fahren einen jungen Mann an. Fortan fühlen sie sich dem Fremden verpflichtet, heuern ihn als Guide an, doch das Verhältnis zu Unami bleibt ambivalent. Wie weit können sie ihm trauen? Wie sehr müssen sie ihre Beziehung verstecken in einem Land, in dem Homosexualität tabu ist? Sie geben sich als Brüder aus und bezahlen Unami, um ihr schlechtes Gewissen zu beruhigen. Zwischen Misstrauen und Annäherung reisen sie von Südafrika nach Simbabwe, Unamis Heimat. Je schwieriger die äußere Lage wird, umso anziehender wirken die mythologischen Spuren, die Geschichten vom Wasser, die Vinz den Erzähler an die Kindheit und den Wasserfall im heimischen Garten erinnern. Unami erzählt die Legende vom Wassergott, dem Schlangenfisch Nyami Nyami, der den Hungernden zu essen gab, seit der Erbauung des Staudamms jedoch verschwunden ist, mitsamt den Zwangsumgesiedelten. Wasser als Leitmotiv taucht früh auf und die großen Wasserfälle stehen ganz oben auf dem Tourenplan.
Wasser ist ein Rohstoff. Es ist insofern mit dem Titel Benzin verbunden, weil sogar das Öl ja auf Wasser basiert. Ehemaliges Plankton wurde irgendwann zu Erdöl, aus Erdöl wird Benzin gewonnen. Darüber hinaus hat das natürlich eine ganz metaphysische Ebene auch, eine metaphysische Rolle, wie eigentlich in all meinen Romanen. Wasser bildet die Grenze zwischen der Welt der Menschen und der metaphysischen Welt. Es ist das Urelement, aus dem der Mensch entstanden ist. Und es ist immer in Bewegung. Der Fluss hört nie auf zu strömen.
Diese Bewegung setzt Geltinger im Roman mit spürbarem Tempo um. Der Titel Benzin spielt auf unterschiedliche Bedeutungsebene an, ganz real als Treibstoff, den die Reisenden zum Fortkommen brauchen und der im entscheidenden Moment fehlt. Und Benzin ist der Treibstoff, den Vinz zum Schreiben braucht. Denn er ist nicht nur Erzähler, er ist Schriftsteller. Er benutzt die Figuren, durchaus ambivalente Charaktere, als Material für seinen Afrika-Roman, spielt im Kopf eine Poetologie durch und schickt seine Protagonisten durch etliche Varianten einer Reisedramaturgie auf dem Trip durch ein Land, in dem Menschen per Lynchjustiz verbrannt werden, einen mit Benzin gefüllten Autoreifen um den Hals. Reales Geschehen und Poetik verdichten sich im Laufe der Geschichte immer mehr. Zugleich agieren die Figuren selbstständig. Die vermeintliche Macht über seine Figuren wirken beim Erzähler Vinz wie ein Abbild seiner eigenen Ohnmacht.
Es gibt eine Stelle im Roman, da legt Vinz seine Poetologie offen, indem er sagt, er muss seinen Figuren immer voraus sein. Wenn er ihre Entscheidungen und Bewegungen antizipieren kann, ist er sozusagen auf der falschen Fährte. Sein Schreiben ist an sein Lieben gekoppelt. Er schreibt nur über seine Liebesbeziehung, er ist ein autofiktionaler Schreiber. Diesen Ruf hat er auch. Wenn diese Beziehung in eine Krise gerät, stößt er an seine Grenzen. Die Beziehung muss weitergehen, die Liebe muss weitergehen, damit das Schreiben weitergehen kann.
Das magische Denken, vielleicht ein Markenzeichen Geltingers, spielte schon in den beiden ersten Romanen eine Rolle. Ähnlich wie das Autofiktionale. Hier ist es der offene Blick in die Volksseele der Schwulen, mit den Chats und schnellen Dates und einer gleichermaßen männlichen Brutalität. Und Vinz Versuch, seinen Liebhaber Manuel zu vergessen, um die Liebe zu Alexander zu retten. Als ihm später sein Handy abgenommen wird, weil er eine politische Gewalttat dokumentieren will, reißt der Kontakt zu Manuel ab. Das Ausschleichen aus diesem Liebeskonflikt lassen die Widersprüche in der Beziehung zu Alexander umso deutlicher werden. Sie werden in rückblickenden Episoden erzählt und vermischen sich mit den Abenteuern in Unamis Land. Es wird zur komplexen Einheit von Außen, Innen und Struktur oder konkreter von Reise, Liebe und Schreiben. Diese spiegelt sich in Paul Bowles Roman The Sheltering Sky, auf den er nun als Erzähler immer wieder Bezug nimmt, als könnte diese Analogie noch Schutz gewähren.
Eben nicht mehr. The Sheltering Sky wurde in einer Zeit geschrieben, nach dem Zweiten Weltkrieg, als Reisen tatsächlich noch eine Begegnung mit dem Fremden war. Diese Form des Reisens, des Abenteuers, gibt es heute nicht mehr. Wir reisen immer wieder in bekannte Bilder, in Spiegelungen. Und wir reisen auch nicht mehr zu uns selbst, sondern vielleicht eher in Abbilder von uns selbst.
Der Roman wird von A bis Z erzählt und bald bricht die zeitliche Chronologie in den alphabetischen Kapitelnamen auf. Orte, Geschehnisse, Wasserfälle scheinen ineinander überzugehen, so wie Unamis wechselnde körperliche Verfassung, die sich schließlich als HIV herausstellt. Dabei folgt die Engführung von Autofiktion und Story einer stimmigen Erzählökonomie. Geltingers Sprache ist beeindruckend durchlässig, als sei sie durch einen Reinigungsprozess gegangen und habe, befreit von symbolischer Schwere, in diesem Roman zu sich selbst gefunden. Im langen O-Kapitel laufen die dramaturgischen und emotionalen Linien zusammen. Das O steht für Opfer. Vinz opfert Manuel für das Schreiben oder gar seine Beziehung. Und als Unami die Einreise in sein Heimatland verwehrt wird, wo er die todkranke Mutter besuchen will, könnten Vince und Alexander auch ohne ihn weiterreisen. Doch sie bleiben zusammen, überlegen sogar, ihn mit nach Deutschland zu nehmen. Bis zum Finale in Simbabwe, zur Zeit, als die Menschen gegen den Machthaber protestieren, wird mit großer Dringlichkeit erzählt. Oder ist es mittlerweile ein und dieselbe Person, Figur und Erzähler, ein Mensch, der hier spricht, mit seinem Wunsch nach Erlösung?
Ja, es geht um die metaphysische Kraft der Liebe insofern, dass es um Sprache geht. Sprache macht uns Menschen zum Menschen. Vince ist als Liebessucher auch gleichzeitig ein Gottsucher. Er war bisher nur Schriftsteller und sozusagen er muss den Schriftsteller überwinden, um zu einer neuen, einer menschlichen Sprache zu finden, einer Sprache, die die alten Kategorisierungen verlässt, die auch die alten Festschreibungen in der Sprache, zum Beispiel koloniale Ressentiments, überwindet. Und da bekommt die Sprache, die Vince sucht, durchaus auch einen metaphysischen Aspekt.
Spätestens an den Victoria-Fällen zeigt sich der Übergang von äußerer zu innerer Geschichte. An der Fallkante, wo wieder der junge Vince von damals steht mit dem Wunsch, den Wasserfall zu bezwingen. Es ist wie ein Warten auf die Vergangenheit.
Vince muss die Wirklichkeit rückwärts lesen, um sie schreiben zu können. Das heißt, er geht davon aus, dass hinter der Wirklichkeit immer ein Zeichensystem ist, das sich in Schrift übersetzen lässt. Er schreibt beim Wahrnehmen und das macht die Struktur des Buches aus. Die Wirklichkeit deutet immer in die Poesie und umgekehrt. Es ist ein in sich geschlossener Kreis.
Im Spannungsbogen der vielschichtigen Motive gelingt Geltinger das Erzählen komplexer Wirklichkeit, so intensiv wie berührend. Und er verbindet es mit dem ureigenen Anliegen von Literatur, mit der Suche nach existenziellen Lebensfragen, mit einer Vision vom Menschsein, jenseits von Reise und Fiktion.
Das meint unsere Rezensentin Bettina Hesse zu Gunther Geltingers Buch Benzin, erschienen im Suhrkamp Verlag Berlin. 378 Seiten, 24 Euro. Vermelden möchte ich noch, dass der verlegerische Geschäftsführer Jörg Bong seinen Abschied vom S. Fischer Verlag verkündet hat. Dort arbeitet er seit 7 Jahren. In der heutigen Pressemitteilung des Verlages heißt es, Bong habe beschlossen, sich ab Juni ganz dem Schreiben zuzuwenden. Was heißt, dass der wahre Grund für seinen Abschied eher nicht genannt wird. Oder auch, dass Jörg Bong sein Autorenpseudonym ablegen wird. Er schreibt nämlich schon seit einigen Jahren sehr erfolgreiche Bretagne-Krimis. Bongs Nachfolgerin bei S. Fischer soll Sif Bublitz werden, womit eine weitere Frau in die erste Etage deutscher Traditionsverlage aufsteigt. Prima, prima. Und das war's im Büchermarkt für heute. Hier geht es gleich weiter mit der Sendung Forschung aktuell. Dort beginnt heute eine neue Reihe zum Einfluss von Algorithmen auf unser Leben. Am Mikrofon begrüßt Sie dann Lennart Pyritz. Und hier verabschiedet sich mit Dank fürs Zuhören Tanja Lieske.